Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Wenn die Amerikaner gesagt hätten, unser Beitrag ist zum Krieg, dass wir den Ölpreis kaputt machen. Ja, sag ich mal so. Die haben schon genug Öl sozusagen, um da Einfluss auf den Preis zu nehmen.
Beim Ölembargo kommt mir immer noch in der europäischen Diskussion zu kurz, auf der Finanzierungsseite anzusetzen. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, bei den Versicherungen der Tanker etwas zu tun.
Ich würde denken, dass Putin ja relativ schnell sagen wird, gut, wir springen ein, wir versichern die jetzt, stehen sozusagen als Land dahinter.
Die Frage des Risikos der Stagflation, also man muss nicht von einem Risiko der Stagflation reden, wir sind drin. Wir sind jetzt schon drin.
Der kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute wieder mit einer Ausgabe hoffentlich beglücken können und in schwierigen Zeiten auch ein bisschen Einordnung vornehmen können.
Ja, auch von meiner Seite, guten Tag allerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. Es sind schwierige Zeiten, aber deswegen gibt es auch viel zu diskutieren angesichts der Entwicklung der jüngeren Zeit.
Also so viel Entwicklung seit dem letzten Mal haben wir eigentlich im Grunde nicht, sondern dass die Bereitschaft der Bundesregierung im Ukraine-Krieg klarere Positionen zu beziehen, haben wir. Das bedeutet auch, dass im Hinblick auf Sanktionen weitere Schritte unternommen worden sind. Und wir vor dem Hintergrund weiter diskutieren können, wie es wirtschaftlich vorangeht.
Genau, wir haben ja jetzt noch das Ölembargo vor der Tür. Wird sicherlich auch nochmal zu steigenden Benzinpreisen, zumindest kurzfristig, führen in Deutschland. Das heißt, für die Autofahrerinnen und Autofahrer kommt trotz der Steuerreduktion am 1. Juni, soll ja umgesetzt werden, möglicherweise gar nicht so viel an, weil das Ölembargo davon schon wieder einen ganzen Teil auffressen dürfte.
Ja, das ist zu vermuten. Also das Entlastungspaket wird ein Stück weit entlasten, aber dann doch nicht so weit, wie sich manche erhoffen. Und letztendlich muss man sagen, und sowohl der Bundeswirtschaftsminister als auch der Bundesfinanzminister haben das jetzt mehrfach in vielen Äußerungen gesagt, die Bevölkerung lässt sich nicht schützen vor den Auswirkungen der Inflation insgesamt, aber insbesondere auch der Energiepreisentwicklung, die wir jetzt vor uns haben.
Nee, es wurde ja auch anders gesagt. Also wir werden ärmer. Der Krieg ist eben ein Ereignis, der echte Werte zerstört. Das trifft natürlich die Ukraine ganz, ganz besonders, aber in Teilen eben auch uns, weil das auch hier Ressourcen knapp macht, die Dinge teurer werden und dementsprechend einfach weniger zu verteilen ist.
Ja, und auch längerfristig. Im Grunde ist das ein Schritt der Deglobalisierung. Wenn Russland, solange dieses Regime mit oder ohne Putin besteht, in der internationalen Arbeitsteilung isoliert bleibt, also ausgeklinkt wird, heißt das, dass wir einen kräftigen Schritt der Deglobalisierung haben. Auch insofern, als es dann Länder gibt, die die Sanktionen gegen Russland mitmachen und mittragen und Länder, die das nicht machen. Das heißt, wir haben schon den Schritt in Richtung einer Zweiteilung der globalen Wirtschaft damit unternommen, auch auf die mittlere und längere Sicht. Und wenn Globalisierung Werte schafft, Einkommen generiert, dann sorgt Deglobalisierung dafür, dass wir schwächeres Wachstum haben werden in der nächsten Zeit.
Genau, und diese Deglobalisierung wird ja sicherlich auch deswegen vorangetrieben, weil man doch erkennt, dass die Lieferketten zerbrechlicher sind, als man in der Vergangenheit gelernt hat. Es sind teilweise ja ganz unglaubliche Dinge, die mich zumindest staunen lassen, muss ich sagen. Heute habe ich erfahren, dass Paletten wieder knapp werden. Und das liegt wohl nicht daran, dass das Holz so teuer ist. Das war schon mal ein Grund dafür, sondern jetzt, dass die Nägel knapp geworden sind. Weil so viele Nägel, war mir nicht bewusst, in der Ukraine produziert werden. Und man denkt, Nägel, meine Güte, das ein viel einfacheres Produkt gibt es ja jetzt nicht als ein Nagel. Ja, und jetzt gibt es zu wenig Nägel und es gibt zu wenig Paletten und die Logistik gerät ins Schwanken. Also das ist ja wirklich bemerkenswert, wie fragil das teilweise ist, so eine Lieferkette.
Ja, das stimmt schon, aber an der Stelle wäre ich froh, wir könnten das mit Gabriel Felbermayr diskutieren, weil es gibt natürlich auch Substitutionsprozesse und das haben wir ja auch während der Corona-Krise gesehen, da waren die Masken knapp und plötzlich hat ein T-Shirt-Hersteller Masken hergestellt und eine ordentliche Marge erzielt dabei. Also wir können manche Dinge leichter substituieren in der akuten Situation, andere nicht so leicht. Die Globalisierung heißt ja nicht zwingend, dass man aufgrund der Vulnerabilität der Lieferketten meint, man sollte Produktion und Wertschöpfungsschritte nach Deutschland zurückverlagern oder in die EU zurückverlagern, sondern das heißt einfach, dass man auch mehr Diversifikation benötigt und nicht nur abhängig sein darf von einem großen Lieferanten an einem bestimmten Standort.
Ja. Ja, das heißt wahrscheinlich verschiedene Dinge. Diversifikation auf einer Seite kann aber auch heißen, dass Größenvorteile verloren gehen, Economies of Scale, das heißt, das wird dann doch teurer.
Ja.
Man hat ja bisher nicht die Diversifizierung aufgegeben, weil man so gerne abhängig sein wollte, sondern man hat das ja gemacht, weil es eben günstig war, das zu tun, weil dann eben Größenvorteile besser ausgeschöpft werden können. Und wir werden sicherlich bei einer Reihe von Produkten auch doch eine verstärkte Lagerhaltung sehen, um gerade um kurzfristig Produktionsausfälle vermeiden zu können. Aber Lagerhaltung kostet Geld. Ja, kostet ganz praktisch Geld, weil man die Lager braucht und es bindet Kapital. Das ist jetzt momentan noch recht günstig. Ja, aber das ist natürlich trotzdem in der Summe etwas, was das Ganze teurer macht. Die Produktion und das heißt also auch die Inflation, die jetzt ja durch Energiepreise und andere Dinge angetrieben wird, die wird ganz so schnell dann nicht zurückgehen, wenn sich auch Produktionsprozesse allgemein verteuern.
Ja, ja, Guthardt hat darauf ja hingewiesen, dass wir im Zeitablauf erstens was Inflation und zweitens was Zinsentwicklung anbetrifft, die günstigen Effekte der demografischen Entwicklung einerseits, also günstig für niedrige Preise und günstig für niedrige Zinsen und der Globalisierung andererseits zukünftig nicht mehr haben würden. Und er hat das zu einem Zeitpunkt gemacht, als es noch gar nicht absehbar war, dass ein Ukraine-Krieg kommt. Das heißt, seine Erwartungen werden jetzt beschleunigt eintreten. Und das ist genau das, was du beschreibst. Also die Kosten gehen nach oben. Mit einem Grund dafür, dass wir bei den Erzeugerpreisen so viel stärkere Effekte haben, ist die zusätzliche Lagerbildung. Also dass der Erzeugerpreisindex mit über 36% im Vormonat im Vergleich zum Vorjahresmonat jetzt zuletzt nach oben gegangen ist. Ein absoluter Rekord, den wir in der Bundesrepublik noch nicht erzielt haben. Das hat auch damit zu tun, dass es eben Hortungsprozesse gibt und Unternehmen versuchen, ihre Lager zu füllen, so gut wie es geht, damit sie nicht in diese Verknappungsproblematik hineingeraten.
Genau, wir versuchen, die Gasspeicher zu füllen. Das ist Thema eins. Die privaten Haushalte bevorraten sich mit was auch immer sie für unverzichtbar halten. Und die Unternehmen machen im Grunde auch nicht viel anderes.
Genau.
Nun haben wir ja heute ein sehr besonderes Datum, der 8. Mai, Tag der Befreiung, beziehungsweise 9. Mai, Tag des Sieges in Russland. Vor 77 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Inzwischen ist die Rede von Nummer 3. Wird das denn zumindest theoretisch irgendwie auch schon von Ökonomen als drohendes Szenario evaluiert, sozusagen?
Also Berechnungen habe ich in die Richtung keine gesehen. Was würde das bedeuten, wenn ein dritter Weltkrieg ausbricht? Und dann müsste man ja auch fragen, wie sieht der denn aus? Häufig verbunden ist damit ja irgendwo die Vorstellung, dass Atomwaffen zum Einsatz kämen in irgendeiner Weise. Das muss ja nicht zwangsläufig so sein. Dritter Weltkrieg mag ja auch einfach als das bezeichnet werden, wenn mehr Parteien als die Ukraine und Russland direkt in den Krieg einbezogen werden. Ansonsten habe ich ökonomische Berechnungen. Ich glaube, da hat sich noch niemand dran getraut oder niemand, den ich wahrgenommen habe. Zumindest hat sich daran getraut, was das denn heißen würde wirtschaftlich. Das wären sicherlich katastrophale Folgen. Ob das Ganze passiert, da muss man dann ehrlich sein, das ist jetzt auch nicht die Kernkompetenz von Ökonomen. Wir sind zwar auch Spieltheoretiker, sag ich mal so in gewisser Weise, aber die Spieltheorie lebt von Annahmen. Zum Beispiel, dass jemand rational sich verhält in so einem Spiel. Das ist nicht völlig sicher, welches Ausmaß an Rationalität bei Putin vorhanden ist. Ob er vorspiegelt, vielleicht ganz rational vorspiegelt, dass er ein bisschen irrational ist. Das kann ja auch eine Strategie sein. Oder ob er wirklich ein bisschen irrational ist. Und dann ist es so, man sagt, wir Ökonomen sind ja Spieltheoretiker, wir durchblicken das jetzt alles, würde ich sagen, das stimmt nicht so ganz. Ja, weil die Spieltheorie lebt von Annahmen und die Annahmen, die müssen stimmen, damit die Ergebnisse der spieltheoretischen Überlegungen stimmen. Weil sonst, wenn ich eine Annahme treffe, dass eben die Rationalität etwa eines Spielers ganz anders gelagert ist, dann kann ich da auch nicht mehr besonders gute Prognosen mithilfe der Spieltheorie machen, weil dann Irrationalität sagt, dann ist im Prinzip alles möglich.
Ja, also ich glaube schon, dass die Finanzmärkte die Wahrscheinlichkeit eines Dritten Weltkriegs relativ gering einschätzen gegenwärtig. Auch die Risiken des Einsatzes von Atomwaffen werden relativ gering eingeschätzt. Also da ist die Sorge vor dem Hintergrund der Inflation, dass die Geldpolitik zu restriktiv wird und wir eine neue Finanzkrise bekommen wegen Ungleichgewichten in der Währungsunion, also insbesondere der Problematik Italiens, die sind im Vordergrund bei den Anlegern. also viel stärker im Vordergrund als die Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Und Justus, wir können natürlich Spieltheorie nehmen, aber ich würde noch nicht einmal sagen, es sind die Annahmen, die dann so völlig verfälscht werden, sondern es ist eine andere Form von Rationalität, die da eine Rolle spielt.
So kann man das auch bezeichnen, gerne, dass, ob man das jetzt nennt, das ist wenig rational oder andere Rationalität.
Ja, aber hör mir mal zu, pass mal auf.
Kommt da nicht so viel anderes raus, glaube ich.
Ich glaube schon, dass man auf der Basis noch einmal andere Überlegungen anstellen kann. Wir hatten letzte Woche in einer wundervollen Reihe von Konferenzen die sechste zum Thema Zufall. Und ein Historiker, der einen Lehrstuhl für neuere Geschichte hat, was er herausgestellt hat, was einen eigentlich eher ja mit gedämpfter Stimmung zurücklässt, ist die eigentümliche Rationalität, die Despoten an den Tag legen können, wenn sie merken, dass sie langsam dem Ende ihres Lebens entgegengehen. Also das Zusammentreffen von Lebenszeit und Weltzeit in ihrem Kalkül eine Rolle spielt. Und sie dann versuchen, selbst wenn es desaströse Auswirkungen hat, in der Geschichte etwas zu hinterlassen. Und ich glaube schon, dass das eine Vorstellung ist, die einen eher erschauern lässt für die weitere Zukunft. Aber gleichwohl würde ich in so einer Lage dann nicht dazu raten, auch in den strategischen Diskussionen, die geführt werden, nicht dazu raten, einzuknicken vor Putin und der Meinung zu sein, dass man über die Ukraine hinweg in Verhandlungen mit Russland irgendeine Aufteilung erzwingen könnte, wie das schon mal in früheren interessensgeleiteten Entscheidungen im 19. Jahrhundert oder früher der Fall gewesen ist, als ja oder im 20. Jahrhundert die Teilung Polens ähnliches. Also solche Dinge halte ich für absolut fatal, weil es das falsche Signal sendet und im Grunde Putin einlädt, weiterzugehen und noch mehr Schritte zu unternehmen, sich noch mehr anzueignen in seinem Geschichtsbewusstsein. Und wir müssen einfach darauf vertrauen, dass er diese Rationalität ein Stück weit versteht und die Abschreckung auch ein Stück weit wirkt.
Ja, da bin ich bei dir, Lars. Du hast jetzt nicht konkret diesen offenen Brief erwähnt, der in dieser Woche an den Bundeskanzler geschrieben wurde von Menschen oder Intellektuellen, stand zumindest in der Zeitung. Ich weiß nicht, wann man sich genau als solcher qualifiziert. Aber wie auch immer, also von besorgten Menschen auf jeden Fall ist dieser Brief geschrieben worden. Und der scheint mir ja auch von der für mich schwer nachvollziehbaren Annahme geprägt zu sein, dass wenn jetzt in irgendeiner Weise ein Waffenstillstand mit Putin verhandelt wird oder möglicherweise sogar einen Frieden, dass dann sozusagen die Geschichte stillsteht und alle so weiterleben. Und es nicht dazu kommt, dass Putin sagt, so jetzt nutze ich mal die 2-3 Jahre, baue mal wieder kräftig neue Panzer und dann sehe ich zu, dass ich mir den Rest auch noch hole. Also dass er sich irgendwie an diese Abkommen halten wird, wie die man dann trifft, das ist eine ziemlich gewagte Prognose. Abgesehen davon, dass man natürlich den Ukrainern völlig in den Rücken fällt, nachdem sie sich jetzt aufgeopfert haben, ihnen dann zu sagen, so jetzt gibt doch mal den Donbass und die Krim und so weiter bitte her. Abgesehen davon, dass wir auch, ich meine, selbst in Russland, die Leute leben zwar in Frieden in gewisser Weise, ja, aber wenn sie das Wort Krieg sagen, kommen sie in ein Lager. Das ist ja ein Zustand, den man auch den Leuten, die da dann in den, wie auch immer, Russland zugeordneten Gebiete nicht zumuten möchte.
Ja, das widerspricht vollständig der Vorstellung des Selbstbestimmungsrechts der Völker. Die Ukraine ist ein autonomer Staat und wenn Friedensverhandlungen zu führen sind, dann muss die Ukraine sie führen mit Russland und muss Bereitschaft haben oder nicht Bereitschaft haben, irgendetwas zu tun. Also das ist ganz klar. Und die Ukraine ruft uns um Hilfe und die bieten wir mit entsprechenden Waffenlieferungen. Im Übrigen erinnert mich diese Diskussion, die wir so in der Bundesrepublik führen, mit den 28 sind es, glaube ich, Unterzeichnern dieses Briefes, ganz fatal an 1938, an die Münchner Konferenz, die Annexion des Sudetenlandes durch Hitler. Das Signal, dass er dann wenig später ohne weiteres in Polen einmarschieren kann und Polen teilen kann zwischen ihm und Stalin, da war 1938 sozusagen die Einladung dafür und er hatte nochmal Gelegenheit, etwas mehr aufzurüsten, etwas mehr zu tun in diese Richtung. Also Geschichte wiederholt sich ja nicht, aber irgendwie ist die Ähnlichkeit schon frappierend. Und noch eine letzte Bemerkung, ich glaube, Maggie Thatcher hat das gesagt, Und es ist vor kurzem irgendwo auf Twitter hochgespült worden. Eine Lady, die sich als Lady bezeichnen muss, hat es nötig. Vielleicht gilt das auch für Intellektuelle, die sich als Intellektuelle bezeichnen müssen.
Ich weiß nicht, ob die sich selber so bezeichnet haben. Also ich glaube, die haben nicht drunter geschrieben, 28 Intellektuelle. Ich hatte den Eindruck, das war ein wohlmeinender Sammelbegriff, den die Medien dann darüber gehängt haben, weil es ja eine interessante Mischung aus Schauspielern, Professoren, Autoren und so ist, die man nicht so einer Berufsgruppe sonst zuordnen kann, so leicht.
Schauen wir mal genauer auf das Ölembargo gegen Russland. Wenn die EU jetzt beschließt, in 6 bis 8 Monaten auszusteigen, warum sollte Putin warten, bis wir embargobereit sind? Er könnte doch gleich allen EU-Ländern den Hahn zudrehen. Andere Abnehmer hat er doch.
Naja, dass er so viele andere Abnehmer hat, ist nicht erkennbar. Also es ist schon so, dass er auch an Indien und China stärker verkaufen kann. Aber so ohne weiteres lassen sich die Ströme dann doch nicht umlenken. Und er ist weiter auf Devisen angewiesen. Also insofern sehe ich die Gefahr, dass er jetzt vorzeitig den Hahn für alle zudreht und sagt, ja, könnt mich mal. Beim Ölembargo kommt mir immer noch in der europäischen Diskussion zu kurz, auf der Finanzierungsseite anzusetzen. Also ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig, bei den Versicherungen der Tanker etwas zu tun. Dann geht es nämlich nicht nur um das Öl, das Putin nach Europa liefern kann, beziehungsweise in die USA, sondern es geht auch um das Öl, das er sonst wohin liefern kann. Tankerversicherungen sind nicht ohne weiteres zu ersetzen durch andere Versicherungsgesellschaften. China springt nicht schnell ein.
Kurze Zwischenfrage, Herr Feld. Erklären Sie das mit diesen Versicherungen bitte mal genauer. Wie funktioniert das?
Naja, Tanker können ja, wenn sie Schaden nehmen oder wenn sie zu spät kommen, hohe Kosten verursachen. Und wenn das dann nachher im Gericht zu Schadensersatzansprüchen führt, die dort auch entsprechend durchgesetzt werden, hat das enorme Kosten. Also müssen diese Tanker versichert sein. Wenn Sie sich die Höhe der Kosten dann anschauen, ist eine einzelne Versicherung schon einmal dazu gezwungen, dafür zu sorgen, dass auch die Rückversicherung da ist, weil die Summen zu groß werden für einzelne Versicherungen. Und wenn wir über das Rückversicherungswesen in der Welt reden, gibt es ein paar dominante Spieler in diesem Umfeld. Die Münchner Rück gehört dazu, die Zürich gehört dazu, Zürich Re und amerikanische und britische Versicherungen. Aber ihnen zu verbieten, Tanker zu versichern mit ihrem Hauptsitz in den jeweiligen Ländern des Westens, würde dafür sorgen, dass griechische Tanker das russische Öl nicht mehr aus russischen Häfen irgendwohin transportieren würden.
Das mag so sein. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, wie groß die Tankerflotte Russlands und Chinas ist. Ich würde denken, dass Putin ja relativ schnell sagen wird, gut, wir springen ein, wir versichern die jetzt. Stehen sozusagen als Land dahinter, hinter einer etwaigen Versicherung, sodass die versichert sind. Ob man dann wirklich zahlen würde im Schadensfall, ist nochmal eine andere Frage. Und dann wäre natürlich die Frage, hat er genug Tanker zur Verfügung, die sozusagen sein Öl transportieren können? Mittelfristig würde ich denken, kann er die auftreiben, die Tanker. Also kurzfristig wird das Ölembargo ihn schmerzen, weil so schnell kann er nicht die Ölmengen umlenken. Deswegen wäre ich auch optimistisch, dass er nicht weitere Länder abdreht. Mittelfristig, und das ist anders als beim Gas, da wird er die schon umlenken können, würde ich denken. Und dann wird er, dann werden sich die Ölströme weltweit eben ändern. Dann wird China sicherlich für einen Discount einen gewissen und auch Indien das Öl aus Russland kaufen. Wir werden dann mehr aus Saudi-Arabien nehmen oder auch anderen Erdöl exportierenden Ländern. Und das heißt also, letzten Endes wird die Ölmenge, die weltweit insgesamt gehandelt und gefördert wird, dadurch eigentlich kaum spürbar tangiert. Ob das jetzt seine Kriegstaktik wirklich merklich beeinflussen wird, das Ölembargo, da habe ich eine gewisse Skepsis. Ich kann dennoch verstehen, dass man sagt, aus ethischen Gründen halten wir es nicht für vertretbar, das einfach so weiterzulaufen zu lassen wie bisher. Das heißt natürlich auch, dass die Autofahrer zahlen dafür oder alle, die Öl irgendwie verbrauchen. Und meine Prognose wäre, die Dieselfahrer noch ein bisschen mehr, weil eben bei Diesel ungefähr 10% des raffinierten Diesels schon als fertiges Diesel momentan aus Russland nach Europa kommt. Das heißt also, das wird noch ein bisschen kritischer, sozusagen das schnell zu ersetzen. Und da werden wir sicherlich jetzt einen Preissprung sehen, wenn das umgesetzt wird, das Embargo. Mittelfristig wird sich das dann mehr oder minder bereinigen. Nicht so ganz. Die Warenströme waren sicherlich in gewisser Weise optimiert jetzt. Das wird dann jetzt andere Wege nehmen, die irgendwo kostspieliger sind. Aber wenn man sich eine Wirkung erhofft, dann ist das eher die kurzfristige Wirkung jetzt, muss man sagen. Bei Gas wäre es ja anders, das Embargo, weil da können die Ströme gar nicht so schnell umgelegt, also auch mittelfristig nicht schnell umgelegt werden, weil es eben durch Pipelines kommt. Da müssen die Substitutionsprozesse ganz anders aussehen. Da muss eben gleich der Dünger aus Nordamerika kommen und nicht das Gas.
Also ich teile deine Skepsis, was die Wirkung der Sanktionen anbetrifft. Ich bin im Hinblick auf Tankerversicherung nicht so skeptisch wie du. Denn wenn man sich die Tankerflotten anschaut, die im Moment das Öl transportieren, dann sind das im Wesentlichen keine russischen oder chinesischen. Ganz wenige nur. Ganz vorneweg sind es die Griechen mit ihrer Tankerflotte, die transportieren. Und das würde schon auch Russland noch empfindlicher treffen als das Ölembargo, was wir von Europa verhängen können. Also das reine Importverbot sozusagen. Aber was das dann an Auswirkungen beim Krieg hat, ist natürlich, ändern sich die Budgetrestriktionen dadurch. Das hat auch Auswirkungen. Aber die sind zunächst einmal kurzfristig geringfügig. Und das sehe ich nicht anders als du.
Auch deshalb stellt sich auf ein neues die Frage, ob so ein Ölembargo nicht nur politisch korrekt ist, sondern auch was bringt. Putin kann das Öl wegen des hohen Ölpreises insgesamt immer noch recht teuer woanders hin verkaufen. Wäre es nicht zielführender, dafür zu sorgen, dass der Ölpreis extrem sinkt und Russland dadurch weniger Einnahmen hat? Oder ist das abwegig?
Ganz von der Hand weisen würde ich es nicht. Dann kommen sicherlich noch andere Aspekte dazu, warum man dann vielleicht doch eher ein Embargo möchte. Aber natürlich, wenn man jetzt andere Erdöl exportierende Länder hätte überreden können, dass sie sagen, komm, wir fluten mal den Weltmarkt mit Öl, dann wäre der Preis natürlich schon deutlich gesunken. Also wenn die Amerikaner gesagt hätten, unser Beitrag ist zum Krieg, dass wir den Ölpreis kaputt machen, ja, sag ich mal so, die haben schon genug Öl sozusagen, um da Einfluss auf den Preis zu nehmen. Saudi-Arabien genauso, die haben vielleicht nicht so eine starke Motivation, ja, aber die Amerikaner hätten da durchaus natürlich viel mehr Öl sozusagen, vielleicht nicht ganz, ganz kurzfristig, ja, aber mittelfristig fördern können.
Aber das, was die USA doch kurzfristig machen konnten, nämlich ihre Ölreserven zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise sie weiter runterzufahren, das haben sie ja sehr rasch gemacht. Also ich glaube, man kann der amerikanischen Administration in dieser ganzen Geschichte nicht vorwerfen, dass sie nicht rechtzeitig und dann auch entschieden gehandelt hätte. Sie hat ja als erstes dann auch klar gesagt, welche schweren Waffen sie liefern und welches modernes Gerät. Also von daher zeigen uns die USA wieder einmal, was man eigentlich machen muss, wenn man in der Welt Einfluss haben will.
Könnte man aber auch als gezielt provokative Antwort verstehen.
Naja, damit sind sie auf der Linie der Briefeschreiber und Briefeschreiberinnen. Ja? Amerikaner sind diejenigen, die noch mehr Provokation machen. Das ist immer noch gefährlicher und führt am Ende zu bewaffneten Konflikten. Nee, die Amerikaner sind diejenigen, die die Sicherheitsarchitektur des Westens sicherstellen und dafür sorgen, dass wir auch einen entsprechenden Schutz vor diesen Despoten haben.
Ich würde gerne mal noch konkreter auf die zu erwartenden Preissprünge zurückkommen, die ja nur on top auf die ohnehin schon hohen Energiekosten kommen. Vor einigen Tagen hat Rainer Holznagel, der Chef des Steuerzahlerbunds, ein Interview dazu mit Gabor Steingart gehabt. Und Herr Feld, dazu hätte ich gern explizit von Ihnen eine Einschätzung danach. Wir hören mal rein.
Warum steigen die Energiepreise? Das verstehen viele nicht, denn wir haben ja weder das Gas und das Öl aus Russland wirklich boykottiert und die OPEC-Staaten liefern eigentlich auch wie gehabt. Woher kommt jetzt diese Knappheit, die sich dann in den Preisen so niederschlägt?
Das ist eine sehr gute Frage und diese Frage wird aktuell natürlich gerne mit der Ukraine beantwortet. Aber tatsächlich ist die Preissteigerung Anfang des Jahres durch die Einführung der CO2-Besteuerung zu begründen gewesen. Das heißt, der Staat hat hier die Steuern erhöht. Dementsprechend sind die Energieträger auch teurer geworden. Und jetzt kommt der Krieg noch hinzu. Jetzt kommt die Diskussion auch um ein Embargo hinzu. Dementsprechend haben wir hier einen sehr starken Preisdruck. Und der Staat, das muss man an dieser Stelle sagen, verdient an diesen sehr hohen Preisen gut mit. Denn nicht nur über die Mehrwertsteuer, sondern eben auch über die Stromsteuer nimmt er enorm viel Geld ein und natürlich auch über die CO2-Besteuerung. Deswegen kann und muss der Staat an dieser Stelle etwas tun, damit Energie günstiger wird.
Ach, das ist immer das Ein und Selbe. Also wir können ja schon ausrechnen, was die CO2-Bepreisung im vorigen Jahr bei der Preissteigerung verursacht hat. Das war im Jahr 2021 etwa ein Prozentpunkt. der 3,1%, wo wir nachher gelandet sind, oder 3,4.
Du meinst jetzt die von der Inflation bezogen auf alle Güter? Also jetzt nicht auf Mineralöl
speziell? Nein, nur auf alle Güter. In diesem Jahr ist der Inflationseffekt viel, viel geringer. Und von daher lässt sich das gerade jetzt für dieses Jahr schlecht begründen, dass die CO2-Bepreisung hier besonders inflationstreibend gewesen wäre. Was man immer bedenken muss bei der Preisentwicklung, sind die Erwartungen auf den Märkten. Die Erwartung einer Preissteigerung führt zu höheren Preisen heute. Also ganz typisch, genauso wie die heutige Inflation die Inflationserwartungen für in 5 Jahren mit beeinflusst und prägt, genauso ist es im Hinblick auf die Preiserwartungen und die Preise, die dann heute festgesetzt werden. Und das Dritte, man muss im Hinblick auf die Umfänge, mit denen der Staat bei der Inflation als Gewinner festzustellen ist, sehr, sehr vorsichtig sein. Bei der Mehrwertsteuer, gerade wegen des Vorsteuerabzugs, ist das überhaupt nicht zu erwarten. Die Erzeugerpreise sind deutlich stärker gestiegen als die Konsumentenpreise. Das heißt also, die Abzüge, die ich für gelieferte Produkte machen kann als Unternehmer in Form der Vorsteuer, sind höher. Und das, was ich dann letztlich an Mehrwertsteuerbeträgen abführen muss, sinkt ja dadurch, dass die Preise, die ich auf den Erzeugerstufen reinhole, stärker gestiegen sind, als ich sie nachher an die Konsumenten weitergegeben habe. Und von daher ist es bei der Mehrwertsteuer schon sehr, sehr schwierig, von dem Staat als Gewinner zu reden. Wenn man durch die Steuerarten durchgeht, die Mineralölsteuer ist eine Mengensteuer. Das heißt, sie ist auch nicht beeinflusst von der Inflationsrate. Nicht in dem Sinne, dass die Inflation damit die Einnahmen aus dieser Mengensteuer nach oben treiben wird. Im Gegenteil. Ja, die Inflation sorgt ja dafür, dass die Leute weniger verbrauchen und dann ist eine geringere Menge, die zu Buche schlägt, und die Mineralölsteuer ist dann eben, fällt dann geringer aus. Die einzige Steuerart, bei der man wirklich sagen kann, dass der Staat eindeutiger Gewinner ist, das ist die Lohn- und Einkommensteuer aufgrund des Progressionseffekts, den man da hat. Und diesen Progressionseffekt müssen Bund und Länder seit 2015 in regelmäßigen Abständen auf Basis eines Progressionsberichts ausgleichen. Das halte ich für einen gewaltigen Fortschritt im Vergleich zu früher, weil der Staat damit auf der Einnahmenseite im Grunde kein Inflationsgewinner mehr sein kann. Auf der Ausgabenseite ist er genauso Inflationsverlierer wie alle anderen, die mit höheren Preisen konsumieren oder investieren.
Die Aussage von Herrn Holznagel, die mag hier ein bisschen irreführend sein. Insofern, er hat zwar recht, die CO2-Preise im europäischen Emissionshandelssystem, die sind kräftig gestiegen. Ja, wir hatten da Preise von 80 Euro, teilweise sogar mehr. Man muss aber wissen, Mineralölprodukte sind nicht vom europäischen Emissionshandel erfasst, sondern vom nationalen Emissionshandel, so heißt der. Es ist aber gar kein richtiger Handel. Wir haben das Brennstoffemissionsgesetz seit 2021. Seitdem ist im Mineralölpreis, 2021 war zunächst ein Preis von 25 Euro pro Tonne rein. Und der wird administrativ gesteigert, dieser Preis, jedes Jahr bis 2026 um 5 Euro. Das heißt, wir hatten von 2021 auf 2022 einen Preisanstieg von CO2 in Mineralölprodukten von 25 auf 30 Euro. Das ist ein gewisser Anstieg, der ist dann im Januar auch zu beobachten gewesen. Aber der kräftige Preisanstieg bei Mineralöl, der ist jetzt natürlich schon eine Folge des Krieges. Und nicht unbedingt der echten Knappheit, die reduziert, sondern da stecken natürlich auch Erwartungsbildungen mit drin. Das Bundeskartellamt untersucht ja jetzt, in Klammern endlich, ja, auch die Situation in den Raffinerien. Da wissen wir noch relativ wenig, wie die sich dann verhalten haben. Es gibt ja die Theorie, dass man sagt, vielleicht haben die auch eine gewisse, in Angesicht des Embargos und der unsicheren Öllieferungen in Zukunft aufs Russland, schon mal eine gewisse Verknappungspolitik betrieben etc., die dann die Preissprünge induziert haben. Für Strom ist es wieder anders. Die Stromerzeugung ist vom europäischen Emissionshandel erfasst. Hier haben sich tatsächlich an der EEX die Beschaffungspreise für die Stadtwerke etc. im Vergleich März-April 2021 zu März-April 2022 vervierfacht. Und das hat mit den gestiegenen CO2-Preisen auch zu tun und den gestiegenen Gaspreisen, die dann ja auch nochmal drauf kamen. Und die Gaskraftwerke sind die preissetzenden Kraftwerke typischerweise. Deswegen haben wir am Strommarkt diesen sehr deutlichen Anstieg, der auch mit dem CO2-Preis zu tun, auch nicht nur, denn der Anstieg des Gaspreises wiederum auch auf den Ukraine-Krieg zurück zu führen. Da hat Herr Holznagel insofern recht, aber für Benzin stimmt's nicht.
Aber um nochmal auf die Aussage von Herrn Holznagel zurückzukommen, dass der Staat mehr tun müsse, um Energie günstiger zu machen und die Mehreinnahmen an Steuern vielleicht ja auch wieder zurückgeben kann. Was kommt in Frage, Herr Feld?
Die Frage wird sein, wie nach dem nächsten Progressionsbericht diese zusätzlichen Steuereinnahmen zurückgegeben werden können zu Beginn nächsten Jahres. Und da hat der Bundesfinanzminister angekündigt, dass er wieder etwas unternehmen will, um das zu tun. Aber die Kompensation für höhere Energiepreise, die wir ja im Moment auch diskutieren. Es gibt ja den dreimonatigen Abschlag bei der Mineralölsteuer als temporäre Kompensation. Es gibt auch zusätzliche Hilfen für energieintensive Unternehmen mit relativ hohen Hürden und mit abschmelzenden Beträgen, auch nur für 3 Monate. Das sind aber nur kleine Hilfen, um den besonders stark Betroffenen etwas unter die Arme zu greifen. Ob sie vielleicht am Ende überhaupt nichts bringen und sogar ganz verpuffen, das wird sich noch weisen müssen. Aber jedenfalls ist klar, dass das, was wir an Inflationsentwicklung haben, auch das, was wir an Energiepreisentwicklung haben, dass dafür die Bürgerinnen und Bürger nicht vollständig kompensiert werden können. Ja, also wir können die Wohlfahrtsverluste, die durch diese Problematik auftreten, die kann man nicht durch staatliche Maßnahmen kompensieren. Das überfordert den Staat letztendlich. Und was man auch sagen muss, das hat nichts damit zu tun, dass die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürger zurückgegeben werden können. Das ist eine ganz andere Thematik. Ja, da reden wir auch strukturell ganz anders drüber. Aber nicht im Hinblick auf das, was wir jetzt an Inflationsentwicklung haben. Also wenn Sie 6, 7, 8% Inflation haben, dann ist das ein Wohlfahrtsverlust, der die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land unterschiedlich trifft. Typischerweise ist die Inflation regressiv. Das heißt, sie trifft Personen mit niedrigem Einkommen stärker als Personen mit hohem Einkommen. Und das ist nun mal das Unangenehme an der Inflation. Das Einzige, was gegen die Inflation wirklich hilft, ist die Geldpolitik, die restriktiver werden muss.
Perfektes Stichwort. EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel hat die Woche in einem Handelsblatt-Interview das erste Mal so richtig klar gesagt, aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juli für möglich. Das deckt sich ja so in etwa mit Ihren Prognosen. Was mich allerdings überrascht, ist Ihre Aussage, wonach keine Stagflationsgefahr bestehe. Nach der verfehlten Inflationseinschätzung der EZB wirkt das jetzt nicht sehr beruhigend.
Ich finde, dass man ihr im Hinblick auf die Geldpolitik in den vergangenen 12 Monaten Unrecht getan hat, in gewisser Weise. Denn sie gehört sicherlich zu denjenigen im Direktorium der EZB, die am klarsten die Inflationsrisiken intern angesprochen hat. Dass es sich dann nach außen nicht so äußert, ist auch eine Frage der Loyalität gegenüber der eigenen Präsidentin. Man muss schon sehen, dass im Direktorium der EZB mit Philip Lane ein hervorragender Wissenschaftler, aber auch eine extreme Taube, geldpolitische Taube sitzt, der weiterhin auch davon ausgeht, dass dieses Inflationsphänomen, das wir jetzt haben, rein temporär ist. Also vor dem Hintergrund bin ich eigentlich dazu geneigt, Isabel für ihre klare Sprache zu danken, damit sie jetzt klar macht in der Vorbereitung der Märkte, da kommt schon auch noch was vor dem Sommer. Ja. Erstens das Ende der Nettoanleihekäufe und zweitens die erste Zinserhöhung. Und der Tipp wäre, wenn sie das wirklich geschickt machen, den negativen Einlagenzins für die Banken anzuheben auf null. Es gibt einige, die sagen, sowas macht man normalerweise nicht vor der Sommerpause. Ja, weil wenn Turbulenzen im August auftreten und dann ist irgendein Notenbanker in Urlaub, der dringend Entscheidungen treffen muss, könnte schwierig sein. Aber in der heutigen Zeit finde ich, dass man dieses Argument beiseite schieben kann. Wir sind ja nicht mehr in den 70er Jahren. Das ist die Frage des Risikos der Stagflation. Also wenn wir uns die Wirtschaftsentwicklung jetzt aktuell in der Eurozone anschauen, da muss man ganz klar sagen, Deutschland hat 2 stagnative Quartale hinter sich. Das jetzt laufende 2. Quartal wird ebenfalls stagnativ sein. Und insofern haben wir dieses Stagnationselement im Grunde schon, denn es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Wachstumsraten, sondern das ganze Umfeld zeigt jetzt in diese Richtung. Die Inflation ist schon entsprechend hoch. Also man muss nicht von einem Risiko der Stagflation reden. Wir sind drin. Wir sind jetzt schon drin.
Aber das sieht Frau Schnabel offenbar komplett anders. Ich zitiere hier mal aus dem Interview. Natürlich dämpft der Krieg die wirtschaftliche Entwicklung. Aus heutiger Sicht gehe ich aber nicht davon aus, dass wir eine Stagflation bekommen, sondern sehe weiterhin ein Wachstum im positiven Bereich.
Ich weiß nicht, wo Isabel die Zahlen herholt in der Prognose. Das müsste ich prüfen. Denn meines Erachtens sind auch die weiteren Zahlen für die EU und für den Euroraum ungünstig. Also Italien ist schon wieder mit negativen Wachstumsraten unterwegs. In Frankreich ist die Entwicklung ein bisschen günstiger gewesen, aber im Großen und Ganzen erwarte ich vor diesem Hintergrund nicht, dass wir in der Eurozone wirklich in einem weiterhin ordentlichen Aufschwung landen werden im Laufe des Jahres. Es sieht eher ungünstig aus.
Auch wenn das kein schönes Schlusswort ist, belassen wir es dabei und schauen uns die Zahlen vielleicht alle noch mal genauer an. Ansonsten sind wir dankbar für die kleinen Dinge und wenn es nur das Wetter ist und sonnige Tage. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Der Frühling ist da, der Sommer kommt, aber dummerweise ist die Welt im Moment etwas anders und wir müssen uns mit kleinen Freuden trösten angesichts der großen Herausforderungen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche Ihnen für den Rest dieses Sonntags gute Erholung und lassen Sie sich nicht zu sehr bedrücken durch die gegenwärtige Situation, die wir weltweit beobachten.
Ja, trotz all dieser Probleme und Sorgen, die wir haben, haben wir immerhin gutes Wetter. Und das heißt, als der Sommer kommt und die Biergärten öffnen und die Corona-Pandemie wird uns im Sommer in Ruhe lassen und wir können endlich wieder unbeschwert in den Biergarten gehen. Oder auch in andere Gärten. Und von daher ist nicht alles schlecht, auch wenn es mal im Minimum sehr herausfordernd ist.
Feld und Haukapp, das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp, ein Pioneer Original.